Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 6. Oktober 2025, zu Beginn einer ziemlich nasskalt sich anfühlenden Woche. Doch ich hab's geschafft, erfolgreich, mich durch den russischen Drohnennebel hindurch zu kämpfen, denn auch bei uns wundersam flimmern und flackern diese Kampfdrohnen am Himmel. Oder sind's nur Einbildungen, sind's nur Fabrikate unseres Gehirns, dieser genialen Fälscherwerkstatt? Und da unten im Zürichsee jetzt bei ziemlich noch finsteren Bedingungen, ist das Monster von Loch Ness? Nein, es muss sich um die Umrisse eines russischen Atom-U-Boots handeln. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen auch heute alles Gute im Umgang mit diesen Drohnenschwärmen, von denen unsere Medien jetzt auf allen Kanälen berichten. Und auch der Bundeskanzler ist um dieses Thema nicht herumgekommen, wie ich heute Morgen in den Nachrichten lesen kann. Merz vermutet Russland hinter vielen Drohnenflügen. Und Präsident Putin ist ja gefragt worden, tatsächlich an der Waldeikonferenz, warum er so viele Drohnen nach Dänemark schicke. Also in Russland ist das mittlerweile ein Running Gag. Man macht sich darüber lustig. Fjodor Lukjanov, der Forschungsdirektor und Moderator, Schlussmoderator bei der Plenarsitzung am Waldei-Forum, er hat sich mit Putin unterhalten, über 3 Stunden lang zur geopolitischen Entwicklung der Welt. Ein sehr interessanter Austausch. Sie können das auf YouTube nachschauen. Ich habe in der Schweizer Ausgabe ein paar zusammenfassende Bemerkungen dazu gemacht. Und Lukjanov war auch Interviewpartner bei mir. Ich bin leider nicht an den russischen Präsidenten per Zoom herangekommen. Wir haben natürlich alles probiert, aber Fjodor Lukjanov, der Forschungsdirektor beim Waldei-Club, Forschungsprofessor an der Higher School of Economics in Moskau und auch Chefredaktor von Russia in Global Affairs, das ist vielleicht die wichtigste geopolitische Zeitschrift Russlands, Fjodor Lukjanov, der ja hier auch schon öfters aufgetreten ist, ein sehr nachdenklicher, differenziert denkender Außenpolitik-Experte. Als solcher wird er übrigens auch in den deutschen Medien durchaus anerkennend erwähnt. Wir haben über dieses Waldei-Forum gesprochen, über den Auftritt des russischen Präsidenten. Ich habe ihn auch gefragt, wie geht das eigentlich, Putin zu interviewen? Muss man das vorher absprechen? Ist man da in einem ganz komplizierten Screening-Prozess? Geht das locker zu und her? Und er hat mir gesagt, ja, man treffe sich kurz vor dem Gespräch, ein paar Smalltalk-Bemerkungen und dann gehe es los, sehr offen, also auch da an der Waldei-Konferenz habe ich das letzte Mal ja selber erlebt, da musste man keine Fragen vorher einreichen. Ich glaube, das ist ziemlich etwas Einzigartiges, dass man einem Staatschef in so einer lockeren Atmosphäre über einen großen Zeitraum, also fast 4 Stunden, einfach offen begegnen kann. Man kann alles fragen. Alles Mögliche, sind auch weltweite Teilnehmer, etwa 80 Personen, Professoren, Diplomaten aus der ganzen Welt, früher sehr viele Westler, heute etwas weniger, wobei ich habe gesehen, nach meinem ziemlich einsamen westlichen Auftritt sozusagen vor einem Jahr sind jetzt doch einige auch Journalisten aus Europa wieder mehr dahin gekommen. Vielleicht haben wir mit der Weltwoche ein bisschen da zur Enteisung und Entkrampfung beigetragen. Das große Thema bei Waldei, der Zusammenbruch der unipolaren westlichen amerikanischen Dominanz hin zu einer polyzentrischen Welt mit unterschiedlichen Machtzentren, vielleicht etwas wie im 18. oder 19. Jahrhundert in Europa, allerdings ohne heilige Allianz, einem Bündnis der großen Monarchien, das ja doch zu einer gewissen Stabilität nach den napoleonischen Kriegen führen konnte. Nach Putins Einschätzung eine Welt der Unsicherheit, der Konflikte, eben auch der unterschiedlichen Machtzentren. Er hat den Begriff Machtblock vermieden, hat gesagt, gesagt, das Denken in Machtblöcken, wir gegen die anderen, wir die Guten, dort die Bösen, das sei der falsche Wegweiser für die Zukunft. Er sieht die Renaissance der Diplomatie, die Notwendigkeit, sich wieder auf Grundlage von realpolitischen Fragen mit den anderen auseinanderzusetzen. Hat auch eingeräumt, es gibt Konflikte, es wird Kriege geben, aber es wird dann unsere Aufgabe sein, diese Kriege nicht zu Religionskriegen ausarten zu lassen, zu religiösen Kreuzzügen, sondern eben unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen diese Konflikte einzuhegen und zu beenden. Die Rückkehr der Realpolitik könnte man das nennen, gegenüber dem Modell der Moralismuspolitik, das ja vor allem in der Europäischen Union vorzuherrschen scheint. Als ich diesen Ausführungen zugehört habe und mit Fjodor Lukjanov auch darüber gesprochen habe, ist mir einfach bewusst geworden, dass die Europäische Union in ihrer heutigen Verfassung ja gewissermaßen das Produkt dieser Zeit der eindimensionalen US-Vorherrschaft war. In den 90er Jahren ist ja die heutige EU so entstanden, mit diesen entsprechenden Institutionen, dieser Pseudostaat, nicht mehr Staatenbund, aber auch noch nicht Bundesstaat, irgendetwas dazwischen, weder Fleisch noch Fisch. Und dieses Konstrukt eben auch auf den Werten aufgebaut. Wir verkörpern die wahren Werte, die echten Regeln. So müssen sich alle orientieren. Und wenn es sich nicht orientiert an unseren Regeln, ist gegen uns. Dieses Verständnis scheint mir total aus der Zeit gefallen zu sein. Und die EU ist gewissermaßen ein Relikt aus einer Vergangenheit, die sich überlebt hat. Das ist ein wichtiges Thema, vor allem auch für Deutschland. Denn Deutschland müsste im Grunde, meines Erachtens, das Land sein, dass eben in dieser multizentrischen, polyzentrischen Welt quasi als Verbindungsbrücke, als Verständigungsbrücke allenfalls fungieren könnte. Sicherlich nicht als Außenposten dieses Werte-Missionarentums, dieser zwanghaften, fast verkrampften Neigung, den anderen die eigenen Werte einprügeln zu wollen, notwendigerweise, obwohl man ja gar keinen richtigen Prügel im Sack hat. Man hat ja gar nichts, um den anderen das irgendwo einzuhämmern. Man hat im Grunde militärisch sowieso nichts zu bieten, aber auch ökonomisch wird's immer schwieriger. Und dazu habe ich dann gleich noch ein paar Daten, übrigens auch zum Ukraine-Krieg, Statistiken, die Sie so, glaube ich, noch nirgends gesehen haben. Aber vorher noch ein Hinweis in eigener Sache, Kongress Zukunft und Werte. Gerne möchte ich Sie auf einen Kongress aufmerksam machen, der am 25. Oktober 2025 in der Parkarena in Winterthur stattfindet. Verschiedene Referenten, darunter ich, treten auf und stellen sich bestimmten Zukunftsfragen, Fragen der Orientierung, der Werte, auch Meinungsäußerungsfreiheit spielt eine wichtige Rolle, auch etwas mit Blick auf die jüngere Generation. Was schafft Sinn? Was stiftet Hoffnung? Das sind Fragen, die wir ja auch im Weltwoche Daily immer wieder aufs Neue zu beantworten versuchen. Am 25. Oktober. Sie können sich anmelden. www.eventfrog.ch, eventfrog.ch, also Eventfrosch, Frosch auf Englisch, eventfrog.ch, und dann suchen Sie unter Zukunft und Werte die entsprechenden Angaben. Ist ein ganzer Tag, das Tagungsgeld beträgt 120 Franken, es sind 60 Franken für 7 bis 19-Jährige. Zukunft und Werte, eine empfehlenswerte Konferenz in der Schweiz. Und jetzt eben die Statistiken. Zuerst zum Ukraine-Krieg. Anteil der zivilen Todesopfer an den Gesamtopfern. Mit großem Abstand am wenigsten der Ukraine-Krieg. Das ist dieser ganz kleine Pfeiler hier. Also Sie sehen, das sind bei anderen Kriegen aus jüngerer Zeit das Verhältnis zwischen zivilen und militärischen Opfern. Da sind wir also zum Beispiel beim Israel-Gaza-Konflikt 80% zivile Todesopfer, 65% Irak, Vietnam 59, 53% Syrien, Jugoslawien sind 40, Afghanistan 27, 5% Ukraine. Das sind immer noch 5% zu viel, das ist schrecklich, aber einfach um Ihnen die Proportionen zu zeigen, das, was man Ihnen vermittelt, das Bild, ist ja das Bild, früher hat man es sogar noch so geschrieben, eines Vernichtungskriegs der Russen gegen die Zivilbevölkerung, das halte ich für Unsinn. Ich glaube nicht, dass das Stimmt. Und dann waren wir beim Punkt, dass ja Europa, dass Deutschland gar keinen Prügel mehr in der Hand hat, um den anderen die eigenen Werte einzuhämmern. Und auch die Verführungskraft lässt nach, also die Schalmeienklänge, das Sehnsuchtsgezirpe, die wunderschönen Melodien, die Zukunftsversprechen der Europäischen Union, die klingen ziemlich hohl, aber beunruhigend sind dann vor allem die Zahlen jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht in Deutschland. Ich habe mal ein paar hier zusammengetragen. Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands in Zahlen. Preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt in Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also, da sind wir bei Ludwig Erhard als Bundeskanzler. Er war ja nur kurz dabei, erfolgreicher als Wirtschaftsminister unter Adenauer, dann seine Kanzlerschaft nicht sehr glücklich, aber als Wirtschaftsmann natürlich hoch angesehen. 12,1% Wachstum gegenüber dem Vorjahr sind natürlich andere Zeiten gewesen, muss man auch fairerweise hinzufügen. Also 7,5% dann etwas später, 1969, also um die 70er Jahre, bei Helmut Kohl waren es dann immerhin noch 5,3%, als Gerhard Schröder übernahm 2,9%. Man ist dann zwischenzeitlich abgerutscht auf minus 5,7%, mit Kanzlerin Merkel plus 4,2% Wachstum und unter Olaf Scholz dann rückläufig minus 0,2. Arbeitslosenquote 2024 6%, höchster Stand seit 2016. Sozialleistungsquote, Expansion der Sozialleistungsquote, also Anteil der Sozialleistungen am Bruttoinlandprodukt von 1960 bis 2023, die waren mal bei 18,3%, jetzt sind sie bei 30,3%. Zahl von ausländischen Unternehmen, die Investitionsprojekte in Deutschland ankündigen. Frankreich vorneweg mit 1025, dann Großbritannien 853, Deutschland am Schluss 608, und das ist alarmierend, denn Deutschland müsste ja die führende Wirtschaftsmacht sein. Und wenn sogar in Frankreich mehr Unternehmensneuansiedlungen geplant sind, dann muss man sich ernsthaft fragen, was Deutschland falsch macht. Öffentliche Gesamtschulden seit 2000, mittlerweile bei 2.325 Milliarden, das war im Jahr 2000 noch 1.200 Milliarden. Und ich erinnere daran, dass Hans-Werner Sinn, sein Buch «Ist Deutschland noch zu retten? Der kranke Mann Europas», das waren die Schlagzeilen 2003, als dann Kanzler Schröder seine Agendapolitik machte. Das war geradezu ein Schulden-Nirvana, verglichen mit der Schuldenhölle, die sie heute haben. Industriestrompreis, 1998 war er bei 9,34% pro Kilowattstunde, jetzt sind sie bei 19,14 Cent pro Kilowattstunde. Ganz herzlichen Dank hier der grünen Energiewende. Und wissen Sie, in Deutschland hat sich jetzt ja eingebürgert, auf die Grünen einzuprügeln. Aber Sie müssen nicht auf die Grünen einprügeln. Sie können den Grünen nicht zum Vorwurf machen, dass die grün sind. Sie müssen sich die Frage stellen, wo waren denn eigentlich die Bürgerlichen? Wo war die CDU-CSU? Wo war denn die CSU, die sich jetzt so eloquent lustig macht über die Grünen? Und die CDUler, ja, die haben den Grünen aus der Hand gefressen. Da muss sich auch niemand die Frage stellen, warum sie eine AfD haben, wenn die Bürgerlichen von den Grünen und von den Linken nicht mehr zu unterscheiden sind. Deutsche Autoproduktion, Anzahl produzierter Personenwagen mit 4,12 Millionen auf dem Niveau von 1994. Ja, das sind die Zahlen, das sind die Fakten, meine Damen und Herren. Und Kanzler Merz vermutet Russland hinter vielen Drohnenflügen. Drohnen über Dänemark, Drohnen über Deutschland, auch in der Schweiz, der Armeechef, ja, wir haben immer mehr Drohnen gesichtet in der Schweiz. Dann Nachfrage, ja, wer lancierte diese Drohnen? Ja, möglicherweise schon seien die aus privaten Kreisen. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele jetzt an ihren Drohnen so russische Hoheitszeichen ansprechen, um sich einen Jux daraus zu machen in diesen Drohnenhype. einzusteigen. Aber es ist doch unglaublich, dass selbst ein Armeechef in der Schweiz, wissend, dass das gar nicht irgendwo relevante Drohnenflüge sind, trotzdem wird jetzt hier das auch noch abgegriffen und wird dieser Resonanzkasten, diese Leier da in Gang gehalten. Also da merken Sie jetzt typisch, das ist jetzt dieser Mainstream, das ist wie ansteckend, das ist so ein herumschwirrender Geistesvirus, der plötzlich alle die Drohnen in unserem Hirn, die 99 Luftballons von Nena, ich sag's Ihnen, ein visionärer Popsong, die 99 Luftballons und jeder wollte Captain Kirk sein, wobei Captain Kirk ja nicht ein Drohnenkrieger war, er war ja eher der Psychotherapeut der intergalaktischen Verständigung, aber das ist ein anderes Thema. Nein, mit diesen Drohnenwahnsinn werden wir alle noch Das wird noch zu einem Running Gag. Comedy is tragedy plus time. Die Komödie ist die Tragödie plus Zeit. Und hier muss wenig Zeit verstreichen, dass man sich darüber lustig macht. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat verärgert auf die Kritik der Union am Wehrdienstmodell von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius reagiert. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist aus München da etwas gelästert worden. Das sei ein Wischiwaschi-Wehrdienst, der da eingeführt werde, denn die SPD beharrt darauf, ein Kriegsdienst müsse freiwillig sein. Ja, und wenn der Kriegsdienst freiwillig ist, fragt man sich natürlich, inwiefern denn eigentlich diese Churchill-Rhetorik, es geht jetzt um sein oder nicht sein, gegen den bösen Russen, inwiefern diese Alles-oder-nichts-Rhetorik denn überhaupt ernst gemeint ist. Wenn Sie mich fragen, ist die überhaupt nicht ernst gemeint. Das ist ein Gratis-Heldentum, ein Maulheldentum der Widerstandskraft und des sich Auflehnens gegen eine finstere Bedrohung, aber man ist dann selber nicht bereit, wirklich in die Hosen zu steigen, ist ja auch, wenn wir uns schon in diesen moralischen Universen, da in diesen aufgeblasenen Moralismen bewegen, ist ja auch schon ein ziemlich happiges Stück, dass man im Grunde für die eigene Freiheit, wie es immer heißt, in der Ukraine wird ja unsere Freiheit verteidigt, ja wieso müssen dann die Ukrainer sterben für diese Freiheit? Warum ist man nicht mal bereit, einen obligatorischen Kriegsdienst einzuführen? Das geht nicht auf. Union und SPD stehen kurz vor einer Verständigung bei der Reform des Bürgergeldes. Das ist eine gute Nachricht, wobei ich glaube, viele Deutsche trauen dieser Regierung gar nicht zu, dass sie irgendetwas zustande bringt. Ich glaube, das ist unfair. Das ist auch nicht richtig beurteilt. Es hat sich schon etwas verändert, auch atmosphärisch, thematisch, natürlich auch aufgrund des Drucks der Opposition. Da merken Sie eben, wie wichtig das ist, dass Sie da einen Wachhund haben der Opposition, der zwingt natürlich die anderen Parteien dazu, diese Themen aufzugreifen, um der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist ja der Sinn der Demokratie mit unterschiedlichen Meinungen. Deutschland, die deutsche Politik ist konsensfixiert. Man tendiert immer dazu, alle müssen gleicher Meinung sein. Ist doch das Gegenteil von Demokratie. Demokratie ist der friedliche Streit aller mit allen über alles. Und wenn Sie keinen Streit haben, dann haben Sie Friedhof. Das ist der Untergang. Nicht nur der Demokratie, sondern letztlich von allem auch des Wohlstands, wie wir eingangs gesehen haben anhand dieser Zahlen. Merz machte deutlich, dass die Bezeichnung Bürgergeld nicht bestehen bleiben soll. Bravo, endlich! Es wird Grundsicherungsgesetz heißen. Ein wunderschöner Begriff, by the way, sagte der Kanzler und fügte hinzu, das Wort Bürgergeld wird nicht mehr dabei sein. Ja, Bürgergeld, das haben wir hier auch schon gesagt, ist ein semantischer Betrug. Denn es ist natürlich Geld, das auch für Nichtbürger, für Ausländer ist. Da fängt eben die Schindluderei schon an, dass sie Ausländer, die gar nicht das Bürgerrecht haben, in Deutschland zu Bürgergeldsbezieher machen. Die werden gewissermaßen finanziell eingebürgert, obwohl sie politisch, rechtlich gar noch nicht eingebürgert sind. Das ist eine völlig abwegige, irrige Vorstellung, dass man so etwas überhaupt jemals eingeführt hat. Das ist eben dieses Gutmenschentum. Wir wollen unbedingt gut sein. Wir Deutschen, wir sind jetzt ganz nett und wir können jeden Konflikt mit Geld lösen. Und wenn wir jemandem Geld geben, wird er nicht böse und wir Deutschen werden auch nicht mehr böse. Das ist quasi wie unser Sedierungs- und unser Methadon-Programm, um uns permanent irgendwo zu betäuben oder uns zu versichern, dass wir jetzt ganz gute Menschen sind. Darum sind wir natürlich auch gegen die bösen Russen. Darum stehen wir überall auf der guten Seite. Retten wir das Klima, retten wir die Ukraine, retten wir alle Verfemten und Verdammten sind willkommen in Deutschland und zahlen muss dann einfach irgendjemand. Wir wissen auch nicht, Hauptsache nicht ich. Das ist dieses Gutmenschentum, das irgendwo auch wie soll ich sagen, es tut einem ja fast leid, oder, dass so eine verkrampfte, moralisierende Neigung, die dann eben immer auch wieder ins Aggressive ausschlagen kann, und natürlich auch ganz aggressiv mit diesen Vorkämpfern, da mit dieser Prätorianertruppe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, allem voran dieser Böhmermann, durchgepeitscht und durchgefocht mit: Wehe, du bist nicht ein guter Mensch, so gut wie wir, wird dann zähnefletschend gesagt. Das ist das interessante psychologische Phänomen, das wir da aus der Schweiz beobachten. Aber gut, dass Merz das jetzt anpackt, den bandenmäßigen Missbrauch des Bürgergelds. Sie haben sogar bandenmäßige Missbrauch. Bandengeld müsste man es vielleicht nennen, um die Dinge zur Kenntlichkeit zu entstellen. Mit Blick auf die aktuelle Debatte um den Wehrdienst erwartet Friedrich Merz auf Dauer auch eine Pflicht. Ja, eben, man will eine Pflicht hier einführen. Hoffentlich auch, das wäre wichtig. Parteizentrale in München, es ist zu einer nächtlichen Brandstiftung gekommen. Und die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD, hat vor einem zu weitreichenden Einsatz der Bundeswehr im Innern im Zusammenhang mit Drohnenangriffen gewarnt. Da sind wir noch einmal beruhigt. Dann der Robert Habeck ist unter die Talkmaster gegangen im Berliner Ensemble, seine Diskussionsrunde zusammen mit Volker Wissing, dem Volkswirt, und der früheren Talkerin, der Anne Will, hat er einen Talkabend bestritten. Also die Talker talken übers Talken. Und Robert Habeck, der Spezialist, der jetzt da mittendrin ist. Putin droht und witzelt. Zusammenfassung des Waldeiforums haben wir gemacht. Und mit finsterem Bild in der Kronenzeitung: neuer Großangriff der Russen. Putin lacht über den Westen und Zelensky fordert eine echte Reaktion. Ja, Präsident Zelensky möchte, dass natürlich die ganze EU, die ganze NATO an seiner Seite kämpft, in diesem Krieg mitmacht. Er möchte das eskalieren. Jetzt, ich will das nicht aus seiner Sicht kommentieren. Er ist entschuldigt, weil er selber in diesem Krieg sich befindet. Aber nationale Interessen, ist das im Interesse von uns? Muss man da mitmachen? Soll man sich da reinziehen lassen? Das davor würde ich warnen. Und die NZZ hat getitelt: Europa in der geopolitischen Grauzone. Nein, Europa ist in der geopolitischen Sackgasse. Aufgrund eben der Tatsache, dass diese EU wie aus der Zeit gefallen scheint, diese Institution der Überheblichkeit, des Herabpredigens vom eingebildeten Feldherrenhügel der eigenen Werte herab auf die anderen, die eben weniger wertvolle Werte haben sollen. Das ist nicht der Weg, wie man in der Zukunft bestehen wird. Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch in der Weltwoche selbstverständlich immer wieder auseinandersetzen, eben aus nicht nur westlicher Perspektive, weil unsere Medien sind hier zur reinen Echokammer dieses Selbstgesprächs geworden. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily. Heute bin ich in Hamburg. Ich freue mich. Melden Sie sich noch an. Vielleicht hat's noch Tickets. www.weltwoche.de/Hamburg. Und noch ein Korrigendum. Ich habe gesagt, Gorillas in the Mist sei über das Leben, der Film gewesen über das Leben von Jane Goodall. Falsch, da war ich selber der Gorilla in the Mist, der Gorilla im Nebel. Nein, das war natürlich die Diane Fossey, die damals filmisch verewigt wurde und gespielt von Sigourney Weaver, der Hauptdarstellerin der Alien-Filme. Ganz herzlichen Dank, bis später, bis bald und Ihnen einen schönen Start in die neue Woche.